Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Schließen sich ein gutes Leben und das Alleinerziehendsein aus? Nicht nur ich sage aus eigener Erfahrung, natürlich nicht. Und habe mir heute einen wundervollen Gast eingeladen, der das ebenfalls bestätigt und vor allem lebt. Welche Klischees sich über Alleinerziehende hartnäckig halten, welche Schritte nach einer Trennung mit Kind gegangen werden sollten und wie das mit dem guten Leben tatsächlich klappen könnte, verrät uns Silke. Euch erwartet ein sehr direktes, irre bestärkendes Gespräch, das nicht nur für Alleinerziehende wertvolle Denkanstöße bereithält. Hallo liebe Silke.
Hallo liebe Jana.
Ich freue mich, dass wir uns heute hier digital treffen. Wir machen ein Ferninterview für ein ganz spannendes Thema. Und zwar reden wir heute über das Thema, warum gut und alleinerziehend kein Widerspruch sein muss. Ja, ich freue mich total, weil ich finde, du bist dafür der perfekte Interviewgast aus mehreren Gründen.
Ja, herzlichen Dank. Und herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Interview.
Ich freue mich auch und genau, ich bin ja selber auch im Thema sozusagen drin und lese deinen Blog und kenne deine Arbeit also auch nicht nur aus beruflichem Interesse, sondern tatsächlich auch privat. Ja, ich stelle dich erstmal ein bisschen vor, wenn dir das recht ist.
Ja, gerne.
Okay, also du bist Silke und du hast einen Blog und dein Blog heißt Gut, alleinerziehend. Und du hast auch ein Buch geschrieben, was letztes Jahr rauskam, wo ich netterweise von dir auch eine Leseprobe für bekommen habe im Vorfeld unseres Interviews. Das heißt auch Gut leben als Alleinerziehende. Und du bist auch unter den Podcasterinnen, was ich lustig fand, weil ich, als ich dich angeschrieben habe, so meinte, hey, als wir uns das erste Mal geschrieben hatten, war unsere Gemeinsamkeit irgendwie ein Blog und auch das Thema Alleinerziehend und jetzt auch das Thema Podcast. Das finde ich irgendwie super. Und auch dein Podcast hat einen sehr positiven Titel. Das ist nämlich das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende.
Ganz genau. Den mache ich zusammen mit Sina Wolkram. Mhm. Und es ist uns ganz wichtig, was für Alleinerziehende zu machen. Also nicht über Alleinerziehende oder ne, was man so von Hörensagen kennt, sondern wirklich von zwei Alleinerziehenden für Alleinerziehende.
Ja, und ich glaube, das merkt man generell bei allen Projekten, die du da so angehst. Du bist eben aus eigener Erfahrung heraus und eben so, dass, wie du schon sagst, für Alleinerziehende, also nicht über, sondern es ist dieser Ansatz zu sagen, es geht um Bestärkung, es geht darum, einen positiven Blick zu haben und du hast ja auch eine Community. Also ich bin zum Beispiel viel auch in deiner Facebook-Gruppe unterwegs. Da werden ja auch ganz, ganz viele Themen aufgegriffen und ich habe das Gefühl, da ist eben auch ganz viel Bestärkung drin. Also es gibt Tage, da habe ich mich schon so gefreut, wenn ich am Morgen irgendwie reingeguckt habe bei dir oder in die Gruppe und irgendwelche positiven Geschichten oder irgendwas, irgendeine Herausforderung, die gemeistert wurde, wenn sowas da geteilt wird, ich finde das total cool. Also weil es einfach ein anderer Blick ist auf Alleinerziehende und wahrscheinlich auch durch dieses selber Betroffensein und Wissen, es ist nicht alles schrecklich. Und deswegen auch das Podcast-Thema heute eben, dass Gut und Alleinerziehend eben sehr wohl zusammengehören können. Und da bist du, finde ich, ein großes oder ein positives Beispiel auf jeden Fall für.
Ja, vielen Dank. Aber du bist ja auch ein ganz positives Beispiel. Du hast ja auch schon einen Gastbeitrag auf meinem Blog gehabt.
Ja, stimmt.
Und der ist auch sehr gut angekommen und auch dein Blickwinkel auf oder für Alleinerziehende ist durchaus auch sehr spannend.
Dankeschön. Und ja, ich glaube, das wird ja auch heute in der Folge, glaube ich, ein bisschen Thema sein, so dieses, was verändert sich da gerade, was hat sich verändert und was sind vielleicht noch so alte Klischees, die gar nicht mehr so nah am Leben heutzutage von uns tatsächlich dran sind, ne, trotz aller Herausforderungen. Ich wollte noch sagen, du bist selber Mama und zwar von zwei Kindern und du bist jetzt seit fast 5 Jahren mittlerweile alleinerziehend.
Ja, genau. Und
du bist gar keine Fachfrau sozusagen, also du bist keine Pädagogin oder Therapeutin oder irgendwie psychologisch versiert, sondern du bist sozusagen einfach selber Mama und hauptberuflich, das fand ich super interessant, Diplom-Designerin.
Genau, also ja, ich bin weder Psychologin noch Therapeutin noch Coach oder sowas, wobei Coach ist ja nicht wirklich geschützt, könnte ich theoretisch machen, ist aber irgendwie nicht so mein Ding, weil ich nämlich, wie du es schon sagst, ich rufe in die Welt hinein, dass gut alleinerziehend funktioniert, einfach aus eigener Erfahrung und das ist nämlich genau diese Erfahrung, du hast ja gerade gesagt, so ist das ein Widerspruch. Ja, am Anfang sieht die Welt natürlich ganz furchtbar aus, wenn man da, ja, plötzlich oder wie auch immer alleinerziehend wird, das hat ja so viele Facetten, ne? Also entweder wurde man verlassen oder man hat selber verlassen aus natürlich sehr wichtigen Gründen oder der Partner ist gestorben. Diese Gruppe wird auch ganz gerne da so vergessen. Es wird immer so auf diese traurige Opferrolle geschaut, so dieses Gescheitertsein. Und so ging es mir natürlich auch, obwohl ich selbst, meine Mama war auch schon Alleinerziehende, ja. Also allerdings war ich da schon 15 oder so. Also das ist ja auch so dieses klassische, wir warten, bis die Kinder älter sind, ne? Hat man ja auch oft.
Man geht dort auseinander. Mhm.
Man hat aber auch ganz oft die Frauen, die schon in der Schwangerschaft verlassen werden oder wo es eh nicht so die, so eine richtig feste, enge Partnerschaft war. Ja, oder wo es ein Unfall war oder was auch immer. Also da hat man ja wirklich, also unglaublich viele Strömungen, die dann, ja, zum Alleinerziehendsein führen. Und da ist natürlich am Anfang, ja, man hat das vielleicht vorher noch nicht erlebt und man möchte erstmal wissen, wie geht das? Oder ja, man hat da schon so ein paar Bilder im Kopf, es geistert ja auch mal durch die Nachrichten und da habe ich wirklich so einen Hals auf die Medien, weil, also bitte ändert das. Also selbst bei einer Mutter, ja, wie gesagt, die ja selber alleinerziehend war, kam irgendwie vor kurzem zu mir und meinte so, ja, Sicke, das ist ja gut und schön, was du da mit deinem Projekt gut alleinerziehend machst, aber das sei halt so an der Lebenswirklichkeit vorbei. Sie hätte gerade wieder eine Dokumentation gesehen über die Wohnungsnot in Hamburg und da wurde, ey, ohne Mist, da wurde in einem Satz der Langzeitarbeitslose, der Drogenabhängige und die Alleinerziehende als schwierige Mieter Menschen gesehen, die halt schwer eine Wohnung kriegen, wo ich denke, vielen Dank. Also wir stehen gesellschaftlich auf einer Stufe von Langzeitarbeitslosen, wobei die haben ja nicht so viel zu tun wie wir, ne? Also es ist auch so mein gefühltes Bild, also gesellschaftlich, nicht wie ich es sehe, sondern gesellschaftlich, dass wir sozusagen noch bemitleidenswerter sind als der Langzeitarbeitslose, weil der muss ja nicht so viel schaffen.
Der muss nicht so viel schaffen, ja. Das ist diese tatsächlich Opferrolle, die verlassene
und,
Frau.
Ja, genau. Und der Drogenabhängige, naja gut, der hat es halt selbst verbockt oder wie auch immer er da reingerutscht ist. Mhm. Ja, also wirklich so dieses, ja, Mensch, du armes Ding, ne? Und dann schaut man sich um in den Medien und da findet man gerade mit solchen Hinweisen nicht wirklich was, was einem hilft und sogar die Angst, die Panik, ja, das, was einem so den Hals zuschnitt am Anfang, weil ja nichts mehr so ist, wie es war. Also man hatte vielleicht vorher ja finanziell, was weiß ich, vielleicht einen Job, wo man auch Schichtdienst hat oder sich auf den Partner verlassen oder man war sogar verheiratet und hatte sich eigentlich so geeinigt, dass man in den ersten Jahren zu Hause bleibt und der Partner das Geld besorgt. Ja, und dann willst du plötzlich wieder in den Job einsteigen oder so. Also das sind ganz viele Schwierigkeiten, auch Wohnungen, ne, was ich gerade schon angesprochen hatte. Gut, aber in Hamburg kriegst du auch als Normalsterblicher keine Wohnung. Ne?
Also, in Berlin auch nicht.
Richtig, also das ist kommt ja immer auf den Blickwinkel an. Trotzdem kenne ich sehr viele Alleinerziehende in Hamburg und du wohnst in Berlin und du hast eine Wohnung, wie ich gerade gesehen habe.
Ja, ich habe eine Wohnung tatsächlich.
Ja, ich habe auch eine Wohnung und also ja, es mag mal schwieriger sein, es mag mal weniger schwierig sein. Es kommt auch mal ein bisschen drauf an, wie man es angeht und was man da so selbst im Kopf hat. Also wenn man natürlich im Kopf hat, ich finde keine Wohnung, es ist verdammt schwer, dann ist es wirklich verdammt schwer, Wohnung zu finden. Ja.
Das ist ja generell dieser Blick, der immer, auch was du gerade meintest, durch die Medien gefördert wird, dieses, wenn ich jetzt selbst in der Rolle bin, ich bin am Anfang dieser Zeit und dann sehe ich, was da auch für ein Bild herrscht, fühle ich mich ja noch schwächer und bemitleidenswerter. Und ich hatte so einen Moment auf meiner ehemaligen Arbeit, da war eine Kollegin und die war eigentlich immer super nett. Und dann hat sie mir einmal irgendwie so auf die Schulter geklopft und meinte so, ach Mensch, also du hast es auch echt nicht leicht, ne? Und ich so, wie kommst du denn jetzt darauf? Ich war an dem Tag auch bis dahin super gelaunt. Und sie so, naja, sie hat gestern so eine Doku gesehen und also, das ist schon hartes Los. Und ich so, ja, also ich bin nicht die Frau aus der Doku und die Doku muss auch ein bisschen dramatisieren und ich finde es schade, dass so eine Dokumentation halt immer in den Mittelpunkt stellt, was alles ganz schlimm ist und schwer ist. Und dann ist dieser traurige Blick mit, die Kinder kriegen wieder keine Geschenke, weil Mama hat kein Geld und dann ist so eine Musik. Also das ist auch ein Bild bei allen Herausforderungen. Das ist auch gar kein Schönreden. Aber wenn wir Herausforderungen haben, gehen wir die an und sind ja auch in der Lage dazu. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, dieses sich selber, das Vertrauen in sich selber zu haben, dass wir diese Herausforderungen meistern können und dass unser Leben nicht vorbei ist. Und ich glaube, du hattest das in deinem Buch geschrieben, aufgeben ist keine Option. Also das ist so weit weg. Und ich sehe es ja auch, wie was für eine Stärke Alleinerziehende häufig auch entwickeln, dass dieses Medienbild, was da vermittelt wird, ist sehr rückschrittlich. Und ich war wirklich geschockt. Ich habe für diese Folge auch recherchiert. Und ich habe bei dir auf dem Blog gelesen, da hast du geschrieben, dass du mal in der Kita-Garderobe deines Kindes eine anonyme Kleiderspende bekommen hast. Und ich habe mir wirklich an den Kopf gefasst und dachte, das war bestimmt gut gemeint, aber das ist so daneben und das ist so wieder so ein Klischee. Und da wollte ich auch mal fragen, gibt es Klischees, die dir auch immer wieder begegnen? Weil ich wohne in Berlin Und ich glaube, du hattest geschrieben, du bist eher in so einer ländlich geprägten Region oder in so einem am Rande der großen Stadt sozusagen.
Naja, noch nicht mal am Rande, also am Rande der Kleinstadt.
Ah, okay, am Rande der Kleinstadt. Und ich glaube, vielleicht begegnen dir da auch nochmal andere Klischees, als das hier in Berlin der Fall ist.
Ja, also da ist man natürlich, auch wenn es mit den Wohnungen schwierig ist im Großballungsraum, natürlich etwas, also da gibt es definitiv mehr Alleinerziehende. Ich glaube, da gibt es ja auch Statistiken drüber. Also ich muss sagen, ich habe es noch gut getroffen, weil ich bin halt hier auch groß geworden. Ich bin nach der Trennung wieder hier in die Heimat gezogen, weil halt auch meine Eltern hier sind. Das ist jetzt aber nicht so, dass die, also meine Kinder haben noch nie bei meinen Eltern übernachtet. Das geht irgendwie nicht. Also es geht mir nur einfach darum, dass ich hier vertraut bin. Also dass ich hier, und deswegen, ich kenne hier halt auch viele, sind viele hier geblieben, viele, die jetzt auch ihre Familien gegründet haben. Das heißt, ich habe da so einen Blick von früher. Ich lache so ein bisschen über die ganzen Neubauvillen von Zugereisten, die hier irgendwie von überall herkommen, weil es ein ganz guter, man kommt ja ganz gut ins Rhein-Main-Gebiet rein oder man ist noch so Teil des Rhein-Main-Gebiets. Man kann gut nach Frankfurt arbeiten gehen zum Beispiel, direkte Autobahnanbindung. Und deswegen gibt es hier kaum Alleinerziehende. Wir hatten auch mal einen Alleinerziehenden-Treff, da 3, 4 sind da gekommen, mehr war es nicht. Genau. Deswegen, also es gibt aber auch noch viel härtere Regionen, sage ich jetzt mal so, im wirklich ländlichen, vor allem im süddeutschen Raum. Da hat man wirklich noch richtige Bretter zu bohren als Alleinerziehende. Da bin ich ja hier gerade auch dadurch, dass ich Wurzeln hier im Ort habe, ja, also nicht so, dass ich hier ein Brett bohren muss. Ich bin bekannt. Und ja, diese Kleiderspende, ja, gut gemeint ist alles andere als gut. Weil es halt einfach wirklich so dieses Klischee zeigt, ich bin bemitleidenswert, ich brauche dringend Dinge von außen, wahrscheinlich habe ich auch kein Geld. Ich musste ja sogar selber über mein eigenes Klischee lachen, weil ich arbeite ja als Diplomdesignerin, das hast du vorhin gesagt. Ja, ich arbeite vormittags als selbstständige Designerin, allerdings als feste, freie Designerin für eine Hamburger Agentur. Das heißt, ich nutze diese neuen digitalen Medien aufs Beste und Schönste für mich aus, um eine gute Balance aus Leben, Zeit und Zeit mit den Kindern und auch Geld hinzubekommen. Also ich setze mich halt nicht ins Auto und fahre nach Frankfurt, weil da wären schon 2 Stunden mit Stau weg. Sondern ich mache das hier alles von zu Hause aus. Es geht alles wunderbar übers Internet. Ich habe meine Ruhe, kann als Designerin mich wirklich da in so einen schönen Flow hineinbegeben, der in einem Agenturleben so halt auch nicht möglich ist durch Telefon und Meetings und so weiter und so fort. Also ich bin hier wesentlich effektiver, habe eine wesentlich höhere Qualität, als ich es vor Ort auf einem Präsenzarbeitsplatz machen könnte. Und das möchte ich halt auch immer ganz stark betonen, weil wir immer nur beim Arbeiten gehen oft an dieses ja, ich muss jetzt irgendwo hin, ne, und mein Kind irgendwo hingeben, denken. Und es gibt so viele Möglichkeiten durch dieses Internet. Also diese Präsenzarbeitsplätze sind ja nur entstanden, als es noch nicht diese Kommunikationsmöglichkeiten gab. Und jetzt gibt's ja diese tolle Möglichkeit, übers Internet zu arbeiten, zu kommunizieren, auch mit Video-Meetings, ja, oder wie wir jetzt, ja. Ich muss nicht zu dir nach Berlin reisen, um jetzt den Podcast mit dir aufzunehmen. Wir können das ganz einfach jeder von sich zu Hause aus tun. Und diese Möglichkeiten, die verschläft meiner Meinung, also verschläft die Wirtschaft, die halten halt so an ihrem Präsenzding fest, auch an der Kontrolle, ja, und lassen dann noch nicht so viel zu, wie es möglich wäre, und um auch vielen anderen Alleinerziehenden oder auch Eltern und Müttern einfach auch eine bessere Arbeitsmöglichkeit zu bieten. Ja. Und wo ich meinte, ich habe so über mein eigenes Klischee gelacht, ich bin halt den ganzen Tag zu Hause, ich habe jetzt etwas ausgeholt, also ich bin den ganzen Tag zu Hause und ich musste so bei mich selber grinsen, so am Anfang, weil es für mich auch so ungewohnt war, ja, ich war davor auch Vollzeit in der Agentur tätig, bevor das erste Kind kam und dann hatte mein Mann die Firma von zu Hause aus, das hatte sich so alles ein bisschen nach Arbeit angefühlt und dann war ich hier und habe hier wirklich in aller Ruhe meine Arbeit erledigt und habe so nach und nach mich von diesem Bild über Alleinerziehende getrennt, weil das hat mir ja nicht weitergeholfen. Also das war ja so negativ und ach, ich habe natürlich auch überlegt, so muss ich jetzt Gelder beantragen? Werde ich den Rest meines Lebens in Armut leben und vor allem im Alter, ja? Wie kriege ich das denn alles gestemmt ohne ein zweites Gehalt, ohne einen Partner, der mir mal helfen zur Seite steht, ohne, also wie soll das gehen? Weil das ist einfach eine ganz andere Welt, die man sich nicht vorstellen kann, wenn man da nicht wirklich, du sagst es selber, Schritt für Schritt reinwächst. Und das ist das, was ich auch in der Studie entdeckt habe, als ich dann selbst so meine ersten Schritte gegangen bin und sagte, ach komm, jetzt leg mal dieses Bild von diesem Alleinerziehendsein mal aus dem Kopf. Du bist jetzt einfach du. Du guckst dir deine Kinder an, du guckst dir dein Umfeld an, du guckst dir deine Bedürfnisse an, deine beruflichen, deine finanziellen, was für eine Wohnung brauchst du und so weiter und so fort. Und bin einfach, wie gesagt, so immer nur nach anderen und nach außen gucken und uiuiui und Angst haben, das raubt viel Energie. Und das habe ich einfach ausgeblendet, weil irgendwann war die Energie zu Ende, gerade mit so einem Säugling, wenn man da ständig irgendwie einen Pulsschlag von 180 oder sonst was hat, ja, der geht ja mit. Ich bin ja mit einem Säugling, also 14 Tage alt und einem Dreijährigen, in dieses Abenteuer alleinerziehend gestartet. Und da muss man irgendwann Ruhe einkehren, ja. Und dementsprechend halt wirklich so aus mir selbst heraus, ja. Also dann habe ich auch gemerkt, klar, es hört ja nie auf am Tag. Also die Arbeiten und da, was so getan werden müsste, sollte, Haushalt, Job, ja. Kinderbetreuung, hier hinfahren, Kind da abholen, was weiß ich, Schule hat mal zu, das auch noch abfangen und so, Ferien. Genau.
Schließzeiten, Krankheiten.
Das hört ja nie auf, ja. Und trotzdem, ich habe gemacht und das noch und das noch und das noch und habe mich versucht, selber zu überholen und am besten 48 Stunden 24 reinzustopfen. Und dann kommt so nach einer gewissen Zeit, ja, da kommt einfach eine körperliche Erschöpfung. Da ist man wirklich am Ende, dann fängt es an, hier zu zwicken und da zu zwacken. Ja. Dann habe ich an eine Mutter-Kind-Kur gedacht. Das war dann auch wieder so ein bürokratischer Kraftakt, wo ich denke, hallo, das ist eine Präventivmaßnahme und mir geht's echt gerade, also ich würde gern echt mal irgendwie raus. Helfende Hände haben, ja, raus, genau, auch mal so einen anderen Blick wieder auf den Alltag bekommen und da wurden dann auch wieder so viele bürokratische Steine in den Weg gelegt, wo ich dachte, nee, also da hat sich's bei mir gesträubt, wo ich dachte, nee, also dann überleg doch mal lieber, was brauchst du denn wirklich, ja, und habe ich gemerkt, na natürlich, ich brauche auch Ruhephasen, ich brauche Entspannungsphasen, ich brauche auch mal Zeit nur für mich. Ich muss mich auch irgendwie sportlich betätigen, weil sonst in 2 Jahren habe ich dann vielleicht schon einen ersten Bandscheibenvorfall. Und es wird ja dann immer schlimmer. Das ist ja dann nicht so, dass
sich genau, summiert
wegdrücken
sich.
Lässt oder so, ja. Mhm. Genau, und ja, und da musste ich so, also am Anfang ein bisschen über mich selber schmunzeln, weil ich ja, wie gesagt, immer da war. Und dann habe ich in meinem eigenen Kopf so den Blick von anderen so rein interpretiert, habe gedacht, die denken jetzt, ich bin hier zu Hause und ich bin eine Arbeitslose, Alleinerziehende und lebe von der Stütze oder habe einen Mann, der irgendwie mir total Trennungsunterhalt und was für sich was alles bezahlt. Und
ach ja, der Unterhalt, davon, ne?
Also so einen bescheuerten Blick habe ich von mir selber durch diesen negativen Touch des Alleinerziehendseins und diesem gesellschaftlichen Bild gehabt, ohne dabei zu erkennen, was ich wirklich täglich für eine unglaubliche, fast schon Superheldenleistung vollbringe. Und ja, und das sind halt so diese Klischees, die uns dann manchmal wirklich auch selber gefangen halten, da also ein gutes Leben zu haben. Diese Ängste und diese Blicke von außen.
Da stimme ich dir voll zu und das finde ich so interessant. Ich weiß noch, in der Anfangszeit dachte ich mir so, ich will auf gar keinen Fall dieses Alleinerziehend wie so eine Flagge vor mir hertragen. Also das war so ein Gefühl, was ich bis dahin hatte, dass der Kontakt bisher so zu anderen Alleinerziehenden, dass das halt sehr schnell irgendwie dann das beherrschende Thema ist. Also als wäre, dass ich mich selber sozusagen auch als Mensch sehen kann, der sich nicht darüber definiert jetzt, wie der Beziehungsstatus oder der Familienstatus ist, dieses Alleinerziehend. Und ich weiß noch, ich hatte so einen Moment, da war ich im Museum oder da wollten wir ins Museum gehen und da habe ich dann gesehen, es gab eine extra Ticket für Alleinerziehende oder Einelternfamilien und es nannte sich Mini-Familie. Ich habe dann erstmal einen Heulkrampf bekommen, weil ich das so rührend fand und mich in dem Moment so gesehen gefühlt habe im Sinne von, ja, mein Kleiner und ich, wir sind eine Familie und wenn da irgendwann wieder jemand hinzukommt oder nicht, das Kerngefüge, das sind wir und das ist vollkommen unabhängig erstmal von diesen äußeren Umständen und dass ich mich selber nicht darüber definiere und da in diese Schublade pressen lasse, ist, glaube ich, dieser erste Schritt, dass andere es auch nicht tun. Und sich da irgendwie frei zu machen und zu sagen, hey, ja, irgendwie kommt mal zur Sprache, ich bin alleinerziehend, ist manchmal doof. Oder zum Beispiel dieses, was wir gerade mit diesen Klischees hatten. Manche Sachen sind gut gemeint, aber dann auch einfach selbstbewusst zu sagen, hey, ist voll nett, dass du irgendwie denkst, du müsstest Mitleid mit mir haben. Was ich aber wirklich bräuchte, wenn du jetzt sagst, du willst mir wirklich helfen, dann hier, du hast doch auch Kinder, dann geh halt gerne mal eine Stunde auf den Spielplatz, nimm meinen Kleinen mit und dann ist das was mir richtig hilft, so ungefähr. Ne? Also das auch zu artikulieren zu können, was wir wirklich brauchen und suchen, um und selber die Schritte zu gehen, zu sagen, weil da habe ich mich auch ertappt, 48 Stunden in 24 pressen zu wollen, funktioniert nicht und da können wir uns noch so anstrengen, uns geht's damit auf Dauer nicht gut. Und das merke ich auch bei meinem Kleinen in diesen Phasen, wo ich mir zu viel zumute, Das geht nicht, weil das auch für meinen Kleinen nicht gut ist. Weil der das spürt, weil das zu kurz kommt und weil sich das immer aufsummiert und nicht weggeht. Hm. Was ich gerade auch merke, als wir über Klischees gesprochen haben, da ging es auch darum, du meintest, deine Mutter war selber alleinerziehend. Und ich glaube, da wird ein Beutel mit Klamotten irgendwie an die Kita-Garderobe gehangen oder mir klopft eine andere Mama irgendwie liebevoll auf die Schulter und sagt, Mensch, du hast das auch nicht leicht, ja. Das sind halt Klischees, die sicherlich auch aus der Vergangenheit herrühren, weil natürlich alleinerziehend sein vor ein paar Generationen vor uns oder auch eine Generation vor uns was ganz, ganz anderes bedeutet hat. Würdest du auch sagen, da hat sich viel verändert? Und wenn ja, was ist das? Was sind heute unsere Chancen? Du hattest schon angesprochen, Internet, andere Arbeitsbedingungen.
Ja, also das ist wirklich so einer der ganz großen Dinge. Mir ist vor kurzem noch eingefallen, wir hatten damals eine in der Schulklasse. Damals war es ja, also wo ich in der Schule war, das war so in den 80ern, ja. Da war es eigentlich gang und gäbe, dass Mami zu Hause ist und kocht. Und deswegen gab es da ja auch keinen Hort oder keine Mittagsbetreuung, Hausaufgabenbetreuung oder so. Auch die Kindergärten. Also wir hatten den Kindergarten gegenüber, der hat mit dem Glockenschlag um 12 hat der zugemacht. Dann sind wir alle heim zum Essen und sind dann irgendwie um 2 wiedergekommen. Also wie bescheuert ist das denn? Ja. Da hatten es Alleinerziehende definitiv schwer mit einer Arbeitsstelle. Da gab es ja auch noch nicht diese Möglichkeiten mit dem Internet. Oder wir hatten da eine in der Schule, die hieß Schlüsselkind. Ich weiß nicht, ob es diesen Begriff heute noch gibt. Die hatte einen Schlüssel um den Hals für die Haustür, weil wenn sie nach Hause kommt, ist Mami halt noch arbeiten. Das war auch eine alleinerziehende Mutter. Mhm. Und die waren gleich, also ja, das Schlüsselkind war halt geprägt. Also das, egal wie hübsch die sich angezogen hat, da hat man immer irgendwo einen Mangel gefunden. Irgendwie strubbelige Haare oder irgendwie Löcher in Strümpfen. Bei anderen Kindern ist es völlig Wurst, ja, wenn Mami und Papi irgendwie da sind. Also das ist auch so ein Klischee-Ding, dass es irgendwie gleich dann darauf abgewälzt wird. Mhm. Ja, und ich habe einen Beitrag auf meinem Blog, der heißt, ja, dass es praktisch neue Privilegien schon gibt. Also ich weiß, jetzt gibt es wieder einen Aufschrei, weil auch das, was wir vorhin mit den Medien hatten, die Medien, ich kriege ja auch viele Medien klopfen bei mir an, aber es geht immer nur, was du eingangs schon erwähntest, um dieses Negative, dieses, das noch zu unterbieten. Also einer fragte, ob ich denn eine Alleinerziehende kennen würde, die noch nicht mal Geld für eine Schultüte für ihren Sohn hätte oder für ihre Tochter zur Einschulung, ob ich da einen Kontakt herstellen könnte, wo ich denke, geht's noch? Ja, also ich meine, wir sind hier nicht in, keine Ahnung, irgendeiner Survival-Show, ja, sondern im echten Leben. Dankeschön. Und nein, ich kenne da leider keinen. Ich weiß auch nicht, was das mit Alleinerziehenden zu tun haben soll. Und also ich weiß von vielen Medienvertretern, ich trete denen immer wieder gerne und herzlichst auf die Füße und schreibe E-Mails und verschicke mein Buch und so weiter und so fort. Die gehen nicht an das Thema gut alleinerziehend dran, weil es gibt natürlich sehr viele Dinge, die für Alleinerziehende im Argen stehen. Also ich sage nur Steuerklasse 2, Madame Moneypenny hat es gerade mit der überproportionalen Steuerlast für Alleinerziehende, der sie selber nochmal auf den Grund gegangen ist und es bestätigt hat, auch auch in Gesprächen mit der Politik. Und es ist natürlich, es gibt sehr viele Dinge, wo man was machen kann. Gerade gibt's eine Petition für Care-Arbeit muss sichtbar werden. Also dass es nicht alles immer so nett von Frauen abgefangen wird und am Ende steht man ohne Rente da. Ja, bin ich total dahinterher, bin ich total dafür. Und das muss stärker werden. Also dass diese Lobby, die ja kaum, sage ich mal, unter Alleinerziehenden vorhanden ist, wir haben ja gesagt, der Tag hat genug Aufgaben, als dass man sich jetzt auch noch politisch engagieren könnte. Also es ist schwierig. Ja. Deswegen müssen wir noch viel, viel lauter werden, noch viel mehr zusammenstehen, noch viel mehr Dinge, die uns im Täglichen begegnen und die wir gar nicht so wahrnehmen, weil wir es einfach für selbstverständlich hinnehmen, weil unsere Mütter das schon gemacht haben, weil unsere Omas das gemacht haben, weil das irgendwie dazugehört, wenn man eine Mutter ist oder eine Frau ist. Also da gibt es noch so viel, was man besprechen und was man erstmal wahrnehmen muss. Und das ist so ein bisschen jetzt in der Entstehung und das gab es halt damals gar nicht. Ja, und dementsprechend muss ich schon sagen, es gab auch weniger Alleinerziehende früher. Ne, heute kann ich mich vernetzen. Also ich kann heute du hast es ja gesagt, ich habe eine Facebook-Gruppe, auch dieses Betreuungs- und Beratungsangebot. Ich kann heute irgendwie auch ein Webinar buchen und mich über irgendwas informieren oder auch ganz einfach mal googeln. Ja, Google hat dann auch manchmal schlechte Ergebnisse, ne? Und gerade so die Medien hatten wir auch schon angesprochen. Also das ist auf jeden Fall besser geworden. Und wie gesagt, diese Arbeitsmöglichkeiten, das muss wirklich mal aufgebrochen werden, dass da wirklich viel, viel mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich ist, als man es immer nur mit diesem Tausch von wenn ich jetzt 30 Stunden die Woche mache, dann komme ich hier wieder in Ungleichgewicht. Wenn ich 40 Stunden die Woche mache, brauche ich eine Ganztagsbetreuung für mein Kind. Möchte ich das? Also nicht jeder Alleinerziehende, und da stehe ich auch dafür. Also ich sage, macht Vollzeit nur, wenn euch der Job echt, also wenn ihr das echt wollt, weil euch der Job richtig viel bringt. Ja. Und weil ihr denkt, dass es, ja, was weiß ich, dass ihr am Ende keine Rente habt oder sonst was. Also ihr habt sowieso keine Rente.
Das ist sehr ermutigend, Silke. Ihr habt sowieso keine Rente, deswegen ist egal.
Ist nämlich auch der wichtige Punkt für Alleinerziehende. sich jetzt schon mit den Finanzen, und ich hätte das selber nicht gemacht, also ich habe mich ja so sicher gefühlt in der Ehe, wir hatten Eigenheim gekauft, ne, ich hatte da irgendwie einen Ehemann, ich habe dann halt irgendwie vormittags da auch schon mit dem ersten Kind in dieser Selbstständigkeit gearbeitet, habe da halt so was dazu verdient, ja, aber dann wirklich auf diesen eigenen Füßen stehen, das hört sich im ersten Moment, das ist der schlimmste Schock, das ist der höchste mentale Stress, also es gibt ja so ein Wissen, dass Lebenskrisen die größten Lebenschancen fördern können, weil nämlich man da wirklich so auf den Boden der Tatsachen wirklich geschmissen wird.
Gedrängt wird, ja.
Und dann wirklich gucken muss, und wie komme ich da jetzt wieder raus? Und das geht. Und genau das ist das, du hattest es ganz am Anfang erwähnt, Alleinerziehend sein ist eine Entwicklung. Am Anfang ist Trennung, ist Trauerphase, ist die Welt nicht mehr verstehen, ist rumgucken und Panik und Angst und Mitgefühl in den Blicken der anderen. Also man weiß ja gar nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Diese Normalität fehlt, dieses Eingewöhnen fehlt. Und dann kommen diese Herausforderungen. Und mit jeder Herausforderung, die man geschafft hat, wächst man innerlich. Also einen Meter mindestens, sage ich mal. Ja, bis man irgendwann, und ich bin jetzt ja seit über 5 Jahren sogar schon jetzt Alleinerziehende. Und das ist was ich in so einer Studie gelesen habe. Am Anfang ist es wirklich nicht das Sahneschlecken, und ich würde das auch niemals anders präsentieren. Mhm. Weil auch wenn jemand sich selbst trennt, hat er vorher schon gewisse Ängste und Zweifel und Überlegungen angestellt. Ja, das ist nicht einfach, sich zu trennen.
Ja.
Und dann wachsen diese Frauen oder die Alleinerziehenden. Wir reden auch von alleinerziehenden Männern. Also je länger man alleinerziehend ist und je öfter, also man, es gibt unglaublich viele Herausforderungen und man kann die alle wirklich schaffen, Schritt für Schritt, mit Ruhe dazwischen, nicht alles auf einmal. Wie gesagt, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut, sondern wirklich guck auf dich, guck auf dein Kind, guck auf die Bedürfnisse, die ihr, du hast es gerade so schön gesagt, die Minifamilie, ihr seid die Basis, ja. Nicht reinreden lassen von anderen. Gut gemeinte Ratschläge sind halt auch, ne, genau das Gegenteil von gut. Also haben mit deiner Welt nichts zu tun. Keiner kennt dich so gut wie du dich. Keiner kennt dein Kind so gut wie du. Und dann wirklich gucken, was brauche ich wirklich? Und wenn man das mal für sich festhält, vielleicht auch hinschreibt oder wirklich sich so ganz, ganz bewusst vors Auge führt, was brauche ich wirklich, damit die nächste Zeit gut wird. Also ich brauche jetzt eine Wohnung oder ich muss es mit dem Geld, das muss irgendwie anders laufen. Es gibt ja auch staatliche Beihilfen zum Beispiel, die man in der Anfangszeit wirklich nutzen sollte, statt irgendwo einen Minijob anzunehmen und noch mehr seine Zeit zu reduzieren, weil du brauchst für Gedanken, also du brauchst einfach Zeit dafür zu überlegen, dir Gedanken machen zu können, auch abends vielleicht den Haushalt ruhen zu lassen und dich auf die Couch zu setzen, wirklich mal durchzudenken, was muss ich so tun, was ist wichtig für uns, was könnte eine Lösung sein, und dann ganz bewusst rumgucken, was gäbe es vielleicht bei anderen für Lösungen, auch wenn die vielleicht nicht alleinerziehend sind. Also wirklich von diesem alleinerziehenden Fokus mal rausgehen, sondern
rausgucken,
wie könnte ich die Arbeit anders organisieren? Gibt es vielleicht eine andere Branche, wo ich mit meinem Wissen besser, vielleicht zeitlich von den Arbeitszeiten besser aufgehoben wäre? Also da wirklich gucken, umschauen, Netzwerken, wie gesagt, geht alles super abends von der Couch aus mit dem Computer. Ja, und dann wächst man da rein und man wächst und wächst und wächst, und du hast es vorhin so schön gesagt, deine Kollegin hat dir da du hast es ja auch nicht leicht. Also das passiert mir nach 5 Jahren sogar auch noch, dass ich hier halt auch Schulfreundin oder ehemalige Schulfreundin habe. Mhm. Ich werde jetzt noch, ungelogen, nach 5 Jahren schaut mich eine immer ganz traurig an, macht erstmal so 2 Bögen um mich rum, macht dann diesen mitleidigen Blick ins Gesicht und sagt dann: Ach, Silke, wie geht's dir denn? Hast du vielleicht einen neuen Partner? Wo ich sage, warum brauche ich einen neuen Partner? Ja.
Das ist die nächste Frage, ne? Immer diese, das ist wie diese ein Kind, also wenn Familien ein Kind bekommen haben, kommt dann die nächsten 5 Jahre garantiert immer, und wann kommt das zweite? Und bei Alleinerziehenden ist es, schon eine neue Liebe in Sicht. Das Leben geht doch weiter. Und man denkt sich so, das ist auch das Ding, ne? Dieser nächste Schritt so, Mensch, der geht's bestimmt besser, sobald sie einen neuen Freund hat, ab da ist dann alles bestimmt wieder tot.
Ja, und dann fängt alles wieder von vorne an.
Ja, also im Zweifel, ja, das denke ich nämlich auch.
Also wenn man diese alte Trennung, die ja wirklich so, sage ich mal, schon ziemlich tief verletzt haben kann oder welche Gründe auch immer dazu geführt haben, und wenn man die nicht aufarbeitet für sich, also warum habe ich mir diesen Mann unter Millionen Männern ausgesucht, ne? Also was hatte der? Was hat mich an dem gereizt, fasziniert? Was hat er gemacht, was mir so gut gefallen hat? Und so weiter und so fort. Also wenn man diesen Fragen mal auf den Grund geht und dann mal seinen Glaubenssätzen über Beziehung oder Partnerschaft oder Liebe oder Ehe mal so hinterfragt, ob die wirklich wahr sind oder wo die vielleicht herkommen könnten. Also wenn man da nicht das mal aufarbeitet in Ruhe, statt sich jetzt, wie gesagt, gleich ins neue Dating zu stürzen, dann wird der nächste Partner garantiert nicht viel anders sein als der, mit dem man vielleicht gerade nicht so die schöne Erfahrung gemacht hat. Ja. Und deswegen dieses, das heißt immer so, also ich bin gerade dabei, lustigerweise was zu schreiben über diesen Stereotyp Frau, der uns in den Medien auch so oft entgegenstrahlt. Und ja, ich habe das jetzt so ein bisschen für mich ausgearbeitet. Also ich meine, Männer können alles sein. Die können intelligent sein und hässlich. Die können dicken Bauch haben, aber irgendwie total der Experte für irgendwas. Ja, aber die Frauen, egal wie brillant die sind, wie intelligent die sind, wie clever oder wie was weiß ich was die sind, die müssen auch immer gleich noch hübsch sein.
Das stimmt.
Und hübsch sein ist das Ding. Selbst, ne, wenn die in so gemischten Gruppen, also das können jetzt irgendwelche Filme oder Serien, auch bei Kinderfilmen fällt mir das gerade sehr stark auf, also selbst in so gemischten Gruppen ist meistens so, ich nenne sie mal eine Quotenfrau dabei, die aber auch immer so den gleichen Typus ausstrahlt. Also wie gesagt, die ist immer alles Mögliche, Tolle, aber auch hübsch, unbedingt, sonst wäre sie nicht da drin. Und aber auch nie Anführerin. Also diese Frau führt nie so eine gemischte Gruppe an aus Männern. Männer können es Tausende sein, aber es ist immer nur diese eine Frau. Es sind nicht zwei oder drei Frauen in so einer gemischten Gruppe.
Ja.
Und wenn das, sage ich mal, das einzige Bild ist über Frauen, das in unserer Gesellschaft über Film und Fernsehen verbreitet wird, dann kann das Bild der Alleinerziehenden davon nicht abweichen. Also wenn das die Frau ist, die wir vor den Augen haben, dann ist abgeleitet das Bild der Alleinerziehenden auch ein Stereotyp. Also die kann jetzt ja nicht plötzlich in den buntesten Farben differenziert sein. Also ich kenne tolle Alleinerziehende, die unglaublich tolle Gehälter mit unglaublich wenig Stunden zum Beispiel arbeiten, die also super. Also oder die, also alles, was man sich vorstellen kann an erfolgreichen, finanziell gut aufgestellten Frauen, findet man auch also in allen Gesellschaftsschichten. Also wir sind nicht in so einer Nische, sondern wir sind überall zu finden. Und also wenn man das jetzt so runterbricht von dieser einen Frau, dann ist ja klar, okay, das ist eigentlich mal irgendwie eine Hübsche, ja, also legt Wert so aufs Äußere, ist ein bisschen sexy, das heißt, das ist so Partnerschaft und so, das ist ja schon irgendwie wichtig, oder sie will dem Partner gefallen. Mhm. Und dann noch dazu nimmt, dass sie ja eigentlich immer eine Mitläuferin, und zwar total clever und irgendwie ganz gut in dem, was sie macht, aber irgendwie eine Mitläuferin, dann kann die nicht eigenständig sein. Dann kann die nicht finanziell für sich und ihr Kind eigenständig sein. Das widerspricht dem Stereotyp Frau, dass uns überall begegnet. Und ja, und das ist so dieses, deswegen ist es gar nicht mal so sehr nur auf Alleinerziehende gemünzt, sondern generell auf dieses Frauen- und Mutterbild gemünzt, was uns als Alleinerziehende dann wieder auf die Füße fällt, weil da ist ja nicht so viel mehr möglich, weil auch alle möglichen Mütter, die in einer Beziehung sind, natürlich Angst haben vom Alleinerziehendsein, weil genau sie diesen Stereotyp ja für sich selbst immer wieder hören, sehen, vielleicht sogar angenommen haben. Ich habe ja auch als Mutter in einer Beziehung, wenn ich jetzt verheiratet bin und das kleinere Gehalt habe, habe ich jetzt zum Beispiel auch nur diese Steuerklasse 5.
Ja.
Du hast das Gefühl, deine Arbeit ist nichts wert. Du kannst auch genauso gut zu Hause bleiben. Ja. Das geht aber nicht, wenn du Alleinerziehende bist, weil plötzlich musst du wieder wirtschaftlich funktionieren. Ja. Also da sind so viele Dinge, die vorher schon im Argen liegen, die es dem Bild über die Alleinerziehende und dem Klischee über Alleinerziehende halt nicht einfacher machen.
Die uns auch den Start ja an dieses Alleinerziehendsein total erschweren. Weil, wie gesagt, Richtig. Wenn wir dieses Bild im Hinterkopf haben und die Beziehung, wir sind an einem Punkt, die Beziehung ist im Zweifel nicht mehr zu retten. Und dann kommt aber dieses Bild der Alleinerziehenden in unseren Kopf und diese, oh Gott, jetzt müssen wir wirtschaftlich funktionieren. Und was du gerade schon meintest, davor ist es vielleicht so ein, ich gehe arbeiten, weil man das heute so macht, aber ob ich das jetzt wirklich tue oder nicht, ist jetzt nicht so wichtig. Ich mache das für die Selbstverwirklichung.
Für ein paar Rentenpünktchen vielleicht.
Oder für ein paar Rentenpünktchen, genau. Das ist nicht meine Arbeit ist was wert, sondern das ist dieses, ich mache das, dann habe ich auch was zu tun. Und ich bin ja auch nicht nur Mutter, sondern auch Partnerin.
Es kann ja auch ganz schön nerven, den ganzen Tag zu Hause zu sein. Da ist Arbeiten gehen fast ein bisschen Luxus dagegen. Und jetzt muss ich sagen, nachdem ich jetzt den Blog habe, also wirklich so für mich selbst Wege gefunden habe, Lösungen gefunden habe, Ideen sammel, immer mehr so ein gesellschaftliches Bild für mich im Kopf aufbreche und auch sehe, was für tolle Frauen sich da in meiner Gruppe tummeln, das ist so eine Bestärkung für mich zu sagen, Alleinerziehenden sind der Knaller. Also das sind Knallermenschen, Knallerfrauen, Knallerväter. Mir fehlen die Worte. Ich bin unglaublich stolz, dieser Gruppe anzugehören. Und deswegen kann ich mittlerweile, es hat gedauert, ich gebe es zu, aber ich kann mittlerweile auch nach 5 Jahren diesem mitleidigen Blick unglaublich gut begegnen. Ich lasse mich davon nicht mehr runterziehen. Mhm. Ich sag dann, ja, nee, ach Partner, warum? Weil, ja, vielleicht nochmal so für mich, ja, aber Aber ich möchte ehrlich gesagt mit einem Partner, also ich möchte nicht nochmal in dieses heilige Familienbild rein, weil ich jetzt so viele Wege für mich gefunden habe, dass ich so diese Relevanz, die man gesellschaftlich hat über einen Partner, es ist ja auch so ein stereotypes Bild, so, ja, dann bist du abgesichert. Nee, habe ich herausgefunden, stimmt nicht.
Ja.
Also der monetäre, es gab keine monetären Vorteile durch die Ehe. Es gab eher, wie gesagt, danach Schwierigkeiten wieder mit Beruflichkeit. Gekümmert hat man sich ja eh schon ums Kind alleine. Man hat dann halt jetzt weniger Wäsche zu waschen. Na klar, Kinderbetreuung ist ein Thema, dadurch, dass man sich halt nicht einfach mal abwechseln kann oder mal sagen kann, hey, kannst du mal schnell abholen oder so. Ja. Auch im Haushalt hat man doch ein bisschen eine Arbeitsteilung gehabt. Aber ich sag mal so, es gibt für mich jetzt nicht so die mega riesen Vorteile, dass ich jetzt so einen Ersatzpapa suche. Ja,
da muss ich auch dazu sagen, ich finde diesen Blick so furchtbar zu sagen, such dir doch einen Partner, weil davon hast du Vorteile. Das ist für mich auch nicht das Bild von Partnerschaft. Und diese Sicherheit, die ist ja trügerisch. Also wir wissen ja nie, natürlich ist es ein romantischer Gedanke zu sagen, ach wie schön, wir sind glücklich und jetzt geht's mir finanziell damit auch besser. Aber das ist auch was ich für mich hatte. Und da muss ich auch sagen, du hattest sie vorhin angesprochen, Madame Moneypenny, und generell viele Frauen leisten da jetzt auch wirklich wichtige Arbeit, weil das war auch bei mir so, zum Beispiel durch sie war ich damals schon inspiriert in der Schwangerschaft. Ich habe mich dann zu meinem Ex-Partner hingestellt und meinte, hey, wenn ich dann später in Teilzeit gehe, da musst du mir auf jeden Fall eine kleine, und wenn es auch nicht viel ist, eine Ausgleichszahlung geben, dass ich eigene Rücklagen irgendwie bilden kann, weil sonst bin ich ja total am Hintern. Also nehmen wir mal an, das klappt irgendwie nicht oder was auch immer. Da hat er geschluckt, das fand er nicht cool. Das hat viele Diskussionen gebraucht, aber ich habe es an der Stelle durchgesetzt. Und auch dieses kleine Finanzpolster, was ich dadurch dann hatte, hat mir manche Schritte dann nach der Trennung ermöglicht, die total wichtig dann waren und die auch für mein Kind wichtig waren, weil ich eben nicht am Anfang diese ganz großen Sorgen hatte. Aber was du auch gerade sagst, dieses, wir Alleinerziehende, wir müssen keine Lücke füllen im Sinne von, uns geht's so schlecht, wenn da niemand ist. Und wenn uns es tatsächlich schlecht geht, gibt's andere Mittel und Möglichkeiten als einen Partner. Das sollte was sein, was freiwillig kommt aus im Sinne von, ich habe einen tollen Menschen, mit dem ich irgendwie einen Teil meines Lebens gemeinsam erleben möchte, finde ich.
Ja, ich hatte mal so eine Umfrage gestartet, weil ja auch das Klischee, Alleinerziehende sind einsam. Genau, und da habe ich eine Umfrage gestartet und es ist wirklich so, es gibt wirklich sehr viele Alleinerziehende, die sich einsam fühlen. Und das ist ein sehr, sehr quälendes Gefühl, das ist ein sehr unschönes Gefühl, das macht keinen Spaß. Und es gibt aber auch Alleinerziehende, die das gar nicht haben. Also ich gehöre zur zweiten Kategorie, eben weil ich Schritte gegangen bin. Und mir ist damals ein Buch in die Hände gefallen und da ging es um das innere Kind. Und das habe ich sehr aufmerksam gelesen, weil ich das irgendwie hatte mich dieses Buch magisch angezogen. Aber das habe ich von vorne bis hinten durchgelesen und das hat mir unglaublich viel geholfen, nämlich gerade gegen diese Einsamkeit. Also Einsamkeit ist ja so ein, wir denken, wir haben einen Mangel und der muss von außen so gestopft werden durch einen Partner oder so. Dazu muss man sagen, es gibt auch den Fall, das kennt vielleicht auch jede, dass man auch in einer Partnerschaft sich extrem einsam fühlen kann, ja. Und dann fängt man immer an, so den Partner ändern zu wollen und dass man mehr Gemeinsamkeiten hat und so. Und das liegt damit zusammen, dass man halt die Verbindung zum inneren Kind verloren hat. Selbstliebe, viele verwechseln das oft mit Egoismus, also die Selbstliebe und die eigene Wertschätzung für sich selbst. Also, nee, wir sind keine mangelhaften Wesen und wir sind genauso richtig, wie wir sind. Und wir müssen nur gucken, was zu uns passt und das uns dann ins Leben holen. Und das ist, wie gesagt, kein Partner, sondern erstmal stehe ich selbst an erster Stelle. Und als ich das verstanden habe, dass ich, obwohl ich hier zwei kleine Kinder um mich rumspringen habe und der Große auch sehr oft krank war, also sehr ein schlechtes Immunsystem hatte, also sehr oft mit beiden Kindern zu Hause war und noch die Arbeit und noch den Haushalt und gestemmt habe, ja. Als ich dann gemerkt habe, dass es ohne mich nicht geht. Also ich bin der Dreh- und Angelpunkt dieser Mini-Familie, wie du es vorhin so schön genannt hast.
Wenn ich offen mit anderen Müttern spreche, es gibt einige in meinem Umfeld, die auch sagen, also irgendwie finde ich, dein Leben hört sich schon ziemlich toll an. Also so, das ist nicht im Sinne von, das ist dann das andere, so dieses, boah, du kriegst Unterhalt von deinem Ex. Also ich krieg den nicht, der ist für mein Kind. Aber es ist dieses, du kriegst Unterhalt von deinem Ex. Das ist ja ganz schön viel sicherlich. Und das ist ja
also gegen ein Gehalt in Steuerklasse 5 mag das durchaus lukrativ sein.
Ja gut, ne? Aber das ist dieses, wow, du kriegst da irgendwie extra Geld, was du dann für dein Kind oder dich dann vielleicht irgendwie rausblasen kannst. Du hast, bei uns ist es ja so, jedes zweite Wochenende, diese 48 Stunden, da hast du einfach frei und dir geht's da sicherlich voll gut. Und dann noch das Thema neue Partnerschaft. Das ist natürlich eine neue Partnerschaft. Klingt jetzt erstmal immer ein bisschen besser als was im Zweifel, was schon ein bisschen länger existiert und wo man schon jede Schwäche genau kennt. Das ist dann dieses andere Ding. Da fehlt dann auch wieder so ein bisschen diese Balance, wo ich dann sage, ja, also es ist ein gutes Leben, finde ich auch. Aber da habe ich auch ganz aktiv bestimmte Entscheidungen für treffen müssen, Sachen cutten müssen, die mir nicht gut tun und auch Sachen loslassen müssen. Und das war auch schmerzhaft und ist wie jedes andere Leben eben auch so Phasen, wo es einen aufgibt und Phasen, wo es einen abgibt. Genau, dieses zu sehen, dass jeder Mensch so sein Päckchen zu tragen hat und dass das aber weit über unseren Status, wie gesagt, alleinerziehend, was du auch meintest, hinausgeht. Und gleichzeitig sich wertzuschätzen und zu sehen, was wir so leisten und was wir so können.
Und ich würde gerade gerne noch mal kurz auf den einen Punkt eingehen, weil der mir gerade so wichtig ist, um zu zeigen, wie man denn gut alleinerziehend wird. Du hast das gerade so schön gesagt, deswegen möchte ich es gerade noch mal hervorheben. Du hast für dich Entscheidungen getroffen. Also, dass dein Leben, so wie es sich jetzt für andere präsentiert, die das vielleicht sogar noch unter dem Label, da hast du aber Glück gehabt, ganz gern abtun, weil sie es einfach nicht verstehen, wie diese Rädchen ineinander greifen, ist so, nein, du hast kein Glück gehabt, du hast dich einfach mit dir selber beschäftigt, du hast Entscheidungen getroffen. Es gibt so einen schönen Spruch, harte Entscheidung, leichtes Leben. Leichte Entscheidung, hartes Leben. Man hofft ja so, also gerade so Frauen, die jetzt mit ihrer Partnerschaft, Beziehung gerade überhaupt, also ne, die so mit dem Gedanken vielleicht schon mal spielen oder nach einem Streit denken, boah, ich kann mich auch trennen oder sowas, also denen so manchmal der Hut hochgeht, die aber vor diesem großen Angsthaufen Trennung, alleinerziehend sein stehen. Es ist so, es wird euch kein gutes Leben in die Wiege gelegt oder in den Moment der Trennung reingelegt. Also ich habe eine Mutter mit 3 Kindern und die wird gefragt, wie du arbeitest noch? Also mit 3 Kindern, da lebst du doch bestimmt komplett gut von staatlicher Unterstützung. Nein, vertraut nicht auf irgendwelche anderen. Aber so wie du das gesagt hast, das Glück liegt in dir selbst. Und du hast auf dich geguckt, du hast dir deine Räume geschaffen, du hast deine Entscheidungen getroffen, die waren nicht einfach. Aber du hast dir dein Leben so gestaltet, wie es für dich gut ist und für dein Kind gut ist. Und das ist das Wichtige. Und genau das ist gut alleinerziehend. Also nicht nur, also es funktioniert überhaupt nicht, sich zu vergleichen oder zu jammern. Das ist alles einzelnes Stückwerk, wohl überlegt zusammengesetzt. Und da greifen die Teile ineinander und dann funktioniert das auch mit gut alleinerziehend.
Und ich wollte gerade genau an dieses Thema passt nämlich auch meine Frage. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal gesagt. Und ich habe es auch in diesem Gastbeitrag geschrieben für dich. Du hast ja übrigens auch mal einen für mich geschrieben. Und das finde ich auch so passend zu dem, was wir hier besprechen. Der hieß nämlich, der war für Schwangere direkt dieses Thema Romantikfalle, dass du vorher dieses auf eigenen Beinen stehen, auch wenn du denkst, das ist die Partnerschaft fürs Leben, das ist super. Und trotzdem kann es nicht schaden zu wissen, dass du es auch alleine im Zweifel hinkriegen kannst, oder da vorher die Schritte für zu gehen. Und bei mir ist es so, mit dem Alleinerziehendsein sind meine Fähigkeiten oder das Vertrauen in meine Fähigkeiten sehr, sehr gestiegen. Weil ich jetzt weiß, dass ich auch in Phasen, wo es nicht gut läuft, funktionieren kann, beziehungsweise mir die Hilfe suchen kann und mich auch traue, mir die Hilfe zu nehmen, die ich dann einfach brauche. Und das ist eine Stärke, die ich vorher, glaube ich, nicht so hatte oder die ich nicht so zumindest gesehen habe. Und was würdest du sagen, auch vielleicht, wenn du auf deine Community guckst, was sind so die Stärken, die Alleinerziehendsein hervorbringt oder bei uns zum Vorschein bringen kann?
Also man kann Entscheidungen nicht auf jemanden anderen abwälzen. Man kann nicht mehr sich hinter einem Partner verstecken und sagen, ja, wir entscheiden das zusammen und dann hat der eine irgendwie Argumente und dann gibt man klein bei und sagt, naja, zum Wohle der Familie und dann stellt man sich hinten an. Das macht man nicht mehr. Da muss man selber durch. Also wie gesagt, sich Hilfe holen, sich Wissen holen. Wissen, ganz wichtig. Also das ist ganz wichtig. Nicht nur hören, sagen, nicht nur Meinung von anderen, sondern wirklich echtes Wissen. Nur weil andere das so machen oder nur weil es, was für sich dein Umfeld so macht, heißt es nicht, dass es für dich das Richtige ist. Andere laufen 40 Stunden die Woche auf die Arbeit. Das wird für dich vielleicht nicht mehr das Richtige sein. Und was ich auch für Alleinerziehende, das hatte ich auch mal geschrieben, Alleinerziehende haben den schwarzen Gürtel im Problemlösen. Also auch schnelle Entscheidungen treffen. Aber wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, dann wächst man. Also man entwickelt ganz neue Fähigkeiten, ganz neue Stärken. Ich muss sagen, wenn ich mich jetzt vergleiche mit meinem Ich von vor der Partnerschaft, von in der Partnerschaft zu jetzt, das ist nicht mehr vergleichbar, weil es ist so viel passiert mit mir. Ich habe so viel gelernt in so kurzer Zeit. Ich habe so viel entschieden. Ich habe angefangen, wirklich mein Leben selbst zu gestalten. Und das ist auch ein Zitat von Kurt Tucholsky. Leben heißt aussuchen. Ja, ich muss so viel arbeiten oder ich muss das und das oder ich muss jetzt einen neuen Partner finden. Nein, Leben heißt aussuchen. Mach es dir so, wie es für dich passt. Und das ist wirklich was wir als Alleinerziehende, man kann fast sagen, also es hat ein positives und ein negatives Auge. Ja, leider müssen wir da alleine durch, aber zum Glück müssen wir da alleine durch, weil sonst würde das nicht diese Qualität am Ende haben, die wir für uns brauchen.
Ich finde das unglaublich bestärkend in dem Sinne von, warte nicht darauf, bis Sachen nicht mehr, bis du gar nicht mehr Entscheidungen treffen kannst. Das ist ja auch ganz häufig so. Das war auch in meiner früheren Partnerschaft dann so zum Ende. Der Trennungspunkt, aus heutiger Sicht weiß ich, das war viel zu spät. Das war, als es schon gar keine bewusste Entscheidung mehr war, sondern schon sehr, ich nenne es jetzt mal destruktiv. Das ist was ich weiß jetzt auch viel mehr, was ich nicht mehr möchte. Und ja, genau. Das ist auch so eine Lebensbereicherung, egal in welche Richtung sich mein Leben entwickelt, diese Fähigkeit nimmt uns halt keiner mehr weg.
Ja, auch die eigene Gestaltungsmöglichkeit für das Leben. Ja, es ist natürlich ein Handicap mit Kindern. Also man kann jetzt nicht irgendwie sagen, ich breche jetzt für 8 Monate irgendwohin auf, wobei ich auch schon Mütter hatte, die jetzt
irgendwie ausgewandert sind. Ich finde das auch beeindruckend. Da gibt es auch Alleinerziehende. Die schreiben dann auch Bücher drüber. Man denkt sich, wow,
ja,
die haben sich das auch so
gestaltet. Wie war das in 100 Tagen irgendwie um die Welt mit Kind? Oder eine, die jetzt irgendwie für 3 Monate in Nepal und Thailand war mit ihrer Tochter 8 Jahre und sie von der Schulpflicht entbunden hat. Das geht alles. Also alles ist möglich. Wie geht es auch für mich? Das ist die Frage, die hinter dem guten Leben, egal wie, ob alleinerziehend oder nicht, steht. Und das kann jeder schaffen.
Ich glaube, wir haben ganz viele so, wir hatten ja so ein Gesprächsleitfaden, wo in welche Richtung es geht. Davon haben wir jetzt eigentlich ganz, ganz viel angesprochen, glaube ich. Was ich noch ansprechen wollte, ist, was ich von mir kenne, es gibt noch so Sachen, die killen mich immer noch in diesem Alleinerziehendsein. Und das ist, wenn es so miese Tage oder Phasen gibt, zum einen, weil ich irgendwie emotional erschöpft bin oder wenn ich zum Beispiel auch krank bin oder mein Kind ist fit, ich bin krank, umgekehrt, das ist so eine Phase, da ist kein Partner da, der das irgendwie auffängt. Ich kann nicht sagen, ich gehe jetzt mal eine Stunde baden und relax mal oder ich lege mich mal kurz hin, sondern je auch nach Alter der Kinder natürlich, aber ich muss dann da im Zweifel einfach durch diesen Moment. Das kennst du sicher auch und was hilft dir da? Wie kommst du durch solche schwierigen Momente?
Ja, ich habe da auch viel Angst davor gehabt und das ist wieder dieses Problem mit der Angst. Also die Angst, die will mich ja nur warnen, aber eine Angst ist kein Stoppschild. Eine Angst heißt auch nicht bitte wenden, sondern eine Angst heißt, schau dir das mal genauer an und dann entscheide einfach. Ja. Und ich hatte auch schon den Fall hier, also mein Kind war des Öfteren mit Magen-Darm und das ist ja dann so, wenn die Kinder wieder fit sind, kriegt man es selbst.
Ja, ich kenne das. Magen-Darm ist auch mein Eltern-Mama-Entgegner.
Ja, und dann ist so der erste Gedanke, den man hat, ich brauche jetzt irgendwie Hilfe. Ja. Also wieso ist jetzt nicht mein Partner hier und man verzweifelt so an diesem Mist, ja, indem man sich da so rein bewegt hat in seinem Leben. Und ich habe da mittlerweile gelernt, egal. Also wirklich, man kann sich auch mit einem 2-Jährigen oder 1-Jährigen oder 3-Jährigen oder 5-Jährigen, man kann sich auch einfach auf die Couch legen. Wenn da Schicht im Schacht ist, dann ist da Schicht im Schacht. Ich habe das auch öfter mal bei Frauen in der Gruppe, die dann sagen, uiuiui, was macht ihr denn dann? Ne? Dann gibt es dann manchmal so wohlgemeinte Tipps wie nimm Vitamin B12 oder sowas. also von wegen, bleib schön leistungsfähig. Aber ich sage mittlerweile, nee, das ist ein Zeichen des Körpers und der ist krank. Und dann ist Schluss mit Mami sein. Na klar, bist du noch weiter Mami, aber man kann genauso gut eine Mami von der Couch aus sein. Ja. Na klar, wenn du jetzt zum Arzt musst oder vielleicht sogar ins Krankenhaus, dann muss man natürlich sich schon mal vorher Gedanken gemacht haben. Also da warten auch nicht bis zum Schluss, bis keine Entscheidungsmöglichkeit mehr gibt, sondern wirklich zu überlegen, was wäre in so einem Fall, hätte ich vielleicht eine Nachbarin oder eine andere Mutter oder was weiß ich, Familie, die dann sich um mein Kind oder meine Kinder kümmern können. Oder ne, wir haben auch, ich habe hier eine ganz tolle Nachbarin im Haus, also die würde dann sagen, hier, kein Thema, gib die mir eine Stunde oder so. Und also sich um so wirkliche echte Notfälle einmal vorher Gedanken machen, bevor sie eintreffen, was im Fall der Fälle zu tun ist, ganz wichtig. Und ansonsten, wie gesagt, wenn man mal krank ist, ist man krank. Und ich finde das auch ganz wichtig für Kinder, dass sie das auch mal erleben, dass Mami nicht immer kann und nicht immer alles macht und tut und springt, sondern ich empfinde das mittlerweile als sehr rührend, auch mit meinen Kindern, wenn die merken, mir geht's nicht so gut, da werde ich teilweise wirklich bemuttert von meinen Kindern, die sind jetzt 8 und 5, dann heißt es, nee, Mama, leg dich hin und dann wird da irgendwie der Arztkoffer gezückt und mal ein bisschen an Mama rumgedoktert, die sich in dem Moment auch gar nicht mehr wehrt. Und das habe ich jetzt nicht mehr als große Notsituation, was eher so das Problem ist, sind so diese Gefühle.
Ja.
Also wenn man da wirklich innerlich kurz vorm Platzen ist und dann schon anfängst, die Kinder anzurauen, weil man da irgendwo was in sich drin hat, was dann irgendwie so wurmt. Ja. In dem Fall muss man wirklich sagen, man kann Gefühle nicht wegschieben. Und je länger ich mit so einem Brocken in mir drin rumlaufe, umso größer wird er mit der Zeit. Ja. Also das sind so aufgestaute Emotionen und die muss man mal ablassen. Aber das natürlich besser nicht vom Kind, sondern wenn man mal so merkt, mieser Tag oder so oder gerade doof, oder meine Kinder nerven mich gerade bis zum Messer, ja, dann gehe ich aus der Situation raus. Also ich gehe dann meistens hier auf den Balkon, mach mal kurz die Tür zu, das dauert so 10 Minuten, einmal tief ein- und ausatmen. Und dann ist so der erste Schlimme, wo man gerade so losplatzen will, vorbei. Und dann sich nochmal Zeit nehmen, vielleicht abends, wenn sie schlafen oder sowas, wirklich mal diesen Gefühlen, die da in einem drin sind, auf den Grund zu gehen, mal durchzufühlen, mal nachzuspüren, gar nicht mit Gedanken. Also Gedanken und Gefühle gehen immer so zusammen. Das heißt, wenn es mir schlecht geht, dann habe ich auch schlechte Gedanken. Also dann haue ich vielleicht noch mal mehr auf mir rum, ne? Dann irgendwas klappt da nicht. Und dann, ist ja klar, ich bin ja nicht wert oder so. Dann kommt gleich der innere Kritiker und haut dann noch mal feste zu. Und ich habe das mittlerweile so festgestellt, jetzt wo ich das weiß, es steht ja auch viel in meinem Buch drin, wie Gedanken und Gefühle funktionieren und warum das so ist. Seitdem ich dieses Wissen habe, auch mir, wie gesagt, angeeignet habe und selbst auch an mir selbst festgestellt habe, ist es wirklich so, dass auch gerade so Richtung Nachmittag, Abend, das war vielleicht doch ein anstrengender Tag, dass man dann auch so plötzlich so, also entweder fühle ich mich gerade körperlich schlecht,
ja,
so ein Rückenschmerz oder irgendwie, oh, alles fühlt sich so schwer an. Und dass dann dieses Stimmchen im Kopf kommt, also für mich ist mittlerweile noch ein Stimmchen, dieser innere Kritiker, weil den darf man auch wirklich herzlichst zur Seite schieben. Und dann ist es, also früher habe ich dem total zugehört, dann habe ich mich da runtergezogen, dann hat er da auf mir rumgehauen, dieser innere Specht, ja.
Ja,
sehr schön. Und dann ging es mir körperlich noch schlechter, und also aus diesem Tiefseeloch da wieder rauszukommen, das ist viel Kraft und viel Sonnenschein, ja. Und mittlerweile, dadurch, dass ich weiß, dass diese körperlich schlechte Gefühl durch vielleicht doch eine gewisse Überlastung am Tag, zu wenig Ruhepausen, sich mal hinlegen, mal den Körper wieder entlasten, vielleicht auch mal irgendwie, was weiß ich, mal dehnen und strecken und so, da kommt dann diese Stimme und die nehme ich dann nur noch wahr. Also ich nehme die wahr und weiß, ach, da ist ja wieder alles klar, ich gehe mal kurz für 5 Minuten auf die Couch. Ja.
Das heißt sozusagen, mit der Übung kannst du es auch schon zuordnen, du weißt also...
Richtig, also ich weiß ganz genau, dass dieser Gedanke nicht wahr ist.
Ja.
Und ich weiß ganz genau, dass der Schmerz mir jetzt vielleicht nur sagen möchte, entweder da ist was in mir, was mal durchdacht werden muss, also über die Gedankenwelt abgefrühstückt werden kann, oder aber es ist wirklich jetzt eine Überlastung, eine körperliche Überlastung, dass der Körper einfach sagt, so, jetzt brauche ich mal kurz ein bisschen Päuschen und so. Das habe ich mittlerweile sehr gut im Feingefühl, dass, also ich lasse mich davon nicht mehr in die Tiefe ziehen.
Das finde ich, was du gerade meinst, deine Kinder sehen sozusagen auch, dass du mal eine Pause brauchst oder dass es dir auch mal nicht gut geht. Das sehe ich bei meinem Kleinen jetzt immer mehr, dass der zum Beispiel auch gefragt hat, so, was machst du eigentlich an den Wochenenden, wo ich dann mit meinem Papa irgendwie zusammen bin? Und erst habe ich gedacht, was erzähle ich ihm denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, naja, da mache ich im Zweifel auch einfach mal Pause, ne? Also da mache ich nichts Besonderes, da tue ich einfach nur was für mich. Und auch wenn ich irgendwie manchmal zum Sport irgendwie komme und erst dann hier und dann passt irgendwie jemand auf ihn auf oder so in der Zeit, ich sage das dann ganz klar, das brauche ich jetzt, das ist gut, und danach bin ich wieder da. Und das ist so niedlich, weil er auch mal meinte irgendwie, Mama, bist du erschöpft? Und ich so, ja, gerade voll. Dann brauchst du wohl eine Pause, ne? Also das ist so, das setzt sich fest, die sehen das. Und auch sich klar zu machen, unsere Kleinen brauchen irgendwie keine perfekten Mütter, die immer funktionieren. Sondern es geht darum, dass wir in einer Beziehung mit denen sind, mit denen irgendwie
wir sind menschlich. Also
genau, wir sind menschlich. Und das musste ich aber erst lernen, dass das okay ist. Und dass ich jetzt auch als Alleinerziehende mir nicht den Schuh anziehen kann, zu sagen, oh Gott, mein armes Kind, ich muss jetzt alles auffangen, was das Kind, was sozusagen die andere Seite gerade nicht geben kann oder nicht gibt. Und bin jetzt hier in Personalunion irgendwie, ersetze hier eine ganze Familie, ich bin jetzt alles. Das geht nicht, ja, da geht es mir nicht gut mit, beim Kind auch nicht. Und das auch sich einzugestehen, finde ich, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt und nimmt total viel Druck raus.
Wir Mütter, wir sorgen uns immer so ganz viel um die anderen, also ne, um die eigenen Kinder, um den Partner, vielleicht sogar auch um die Familie, vielleicht auch um die eigenen Eltern. Also man sorgt sich sehr viel und liebt sehr viel die anderen in der Hoffnung, dass sich das dann natürlich umdreht, dass man dafür im Umkehrschluss genauso viel umsorgt und geliebt wird. Aber wenn wir das nicht selbst tun für uns selbst lieben und selbst gut für uns sorgen, dann macht's im Zweifelfall keiner. Und das ist das, was eine ganz große Schwierigkeit für Mütter sind, dass sie halt sehr viel für andere tun und sich selbst dabei ganz oft vergessen.
Zum Abschluss würde ich gerne von dir wissen, gibt es ein Zitat oder eine Erkenntnis, die du unseren Zuhörerinnen nochmal irgendwie so zum Ende gebündelt oder auf den Weg geben möchtest, wo du sagst, das ist was, damit wollen wir hier alle Zuhörerinnen und Zuhörer entlassen und die Folge abschließen.
Also das Erste, was mir gerade in den Kopf gekommen ist ein Zitat, ich weiß jetzt nicht von wem, das heißt, glaube nicht alles, was du denkst. Das ist aber schon etwas schwieriger zu verstehen. Also wofür ich eigentlich stehe und worauf ich auch immer wieder zurückkomme, ist, alleinerziehend ist keine Sackgasse und auch schon gar nicht das Ende der Welt, sondern eine Lebensumstellung. Der Gedanke ist der erste Schritt in die Veränderung. Also wenn wir uns zugestehen, mal anders zu denken oder mal in andere Gedankenwelten einzusteigen oder wirklich mal das, was uns quält, zur Seite zu legen und zu sagen, okay, das ist vielleicht dann doch nicht die richtige Idee. Wie könnte es anders gehen? Oder wie stelle ich mir das Leben vor? Ich nenne das immer so gerne den Fixstern. Also klar, wenn ich irgendwie nur gucke, dass ich den nächsten Monat irgendwie finanziell über die Runden komme, dann ist das kein sehr hoher Fixstern. Ja, aber wenn ich so ein großes, so eine große Lebensvision vor Augen habe, der so ganz oben, so ganz hell strahlt und ich gucke dahin, da hoch, dann gucke ich ja schon mal hoch und nicht runter. Ja, kein Downgrading, sondern Upgrading. Ja.
Upgrading. Mhm.
Und wenn ich dann da hoch gucke zu diesem Stern und spüre und wirklich mich so visuell in diese Welt hineinversetze, wie das ist, also mein Fixstern, ja, war ja diese Altersvorsorge. Im Alter, ich möchte einen goldenen Stuhl und ein Krönchen für das, was ich in meinem Leben geleistet habe und ich weiß, dass mir den keiner hinstellt. Ich weiß, den stellt mir keiner hin, ich muss ihn mir selber hinstellen. Ja? Mhm. Also ist das mein Fixstern. Es ist mein Fixstern und es ist mein dringendes, und wenn man das hat, so einen ganz dringenden Wunsch, so ein ganz dringendes Anliegen, das muss funktionieren, dann erst findet man den Weg dahin. Und das
und ist dann mit Kind oder ohne, ne? Das ist so cool daran. Aber es hat dann dadurch geklappt. Du hast es sozusagen in kleine Schritte geteilt, die auch für deine Kinder
die machbar sind. Ja, also nicht wegschieben und dann plötzlich muss man das ganze Buch über Nacht lesen. Das funktioniert nicht. Das macht ganz schlechte Nackenverspannungen und so weiter.
Oh Gott, ja.
Also wirklich, wie kann man mit diesem Handicap, ich nenne es wirklich Handicap, die Kinderbetreuung und alles und den Haushalt, den man da stemmen muss, wie kann man trotz diesem Handicap wirklich diese Wege, diese kleinen Schritte hinbekommen? Und das geht mit diesem Fixstern. Weil wenn man sich darauf wirklich schon so einstellt und sich so vorstellt, wie man dann, was weiß ich, im Alter mit den Freundinnen Prosecco trinkend irgendwo, keine Ahnung, im Urlaub sitzt, ja. Und alles ist gut. Also man muss nicht so auf den Euro schauen. Das hat mich unglaublich angezogen. Und dann sind so Probleme plötzlich nicht mehr groß. Also wenn der Fixstern nur ist, ich muss über den nächsten Monat kommen, dann könnte ein, ich muss mir Finanzwissen anlesen und vielleicht ein Depot eröffnen oder sowas, ist dann plötzlich ein,
ein Riesenbrett.
Das ist ein Riesenbrett, über das will ich nicht steigen, deswegen drehe ich um oder mach sonst was oder bleib davor stehen, ja, beweg mich nicht weiter. Und wenn man aber diesen hohen Fixstern hat, dann ist dieser Brocken nur noch ein Bröckchen. Weil ich weiß, um dahin, um dieses Ziel, um dieses tolle Ding erreichen zu können, werde ich diesen Schritt gehen müssen und dann schiebt man es vielleicht 3-4 Tage vor sich her, dann trinkt man nochmal 3 Kaffee, dann überlegt man es noch 5 Mal, dann hat man vielleicht nochmal einen Bauchschmerz und dann macht man es. Und dann merkt man, okay, ich habe es geschafft, mein Kopf ist noch dran, ich bin nicht gestorben und dann merkt man, okay, da ist nochmal so ein Berg, okay, und dann nimmt man den auch und dann nimmt man den und nimmt man den und nimmt man den und so kommt man diesem Fixstern stückchenweise, das nennt man aufsteigende Lebenskurve, also dann sind die Höhen irgendwann, also wenn man sich das so vorstellt wie so eine Wellenlinie, man hat Höhen und Tiefe und Höhen und Tiefe, normalerweise pendelt es immer so zwischen hoch und ab, aber wenn man so eine aufsteigende Lebenskurve hat, also ein Lebensziel verfolgt, eine Lebensvision, die man wirklich dringend erreichen möchte, verfolgt, dann wird, es bleibt bei Hoch und Tiefs, aber die schlängelt sich aufwärts. Und wenn man dann erstmal so ein bisschen geschlängelt ist, dann merkt man, dass der Tiefpunkt nach ein paar Jahren schon wesentlich höher liegt als ein Hochpunkt am Anfang der Zeit. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich einen Fixstern zu suchen. Auch ganz besonders als Alleinerziehende.
Wunderbar. Wunderbar zusammengefasst, was es, glaube ich, braucht, um ein paar Klischees irgendwie zum einen abzubauen, aber was auch wir direkt tun können, um uns nicht so vom Außen abhängig zu machen, ne? Dass wir in uns selbst ganz viel finden können und finden
sollen. Genau, also da noch einen allerletzten Spruch von innen nach außen. Mhm. Also nicht warten, dass draußen sich die Gesellschaft jetzt verändert, die Politik sich verändert. Ja, natürlich, offen bleiben dafür, mithelfen, ne? Petitionen unterschreiben oder durch einen Blog oder durch Facebook oder wo auch immer, da auch seine Meinung kundtut und andere bestärken darin, dass da sich was ändern muss. Mhm. Aber theoretisch von innen nach außen. Also das Außen wird sich nicht so schnell drehen, wie ich es im Inneren kann und dadurch, dass sich vielleicht außen was ändert und vielleicht die Besteuerung jetzt sich dreht und das Ehegattensplitting abgeschafft wird und Alleinerziehende steuerlich entlastet werden, das macht das Leben nicht unbedingt schöner. Also das sind vielleicht 100, 200, vielleicht 300 Euro, vielleicht geht's ein bisschen besser finanziell, aber das ist nicht das Ziel. Also das Ziel ist, dass ich auf mich schaue, von innen mich selbst reflektiere und dann nach außen gehen kann. Mein Blog und alles, was dazugehört, wäre ich nicht alleinerziehend geworden, würde es das alles nicht geben. Und wenn ich nicht mich mit mir selbst beschäftigt hätte und wirklich an meine Baustellen rangegangen wäre, dann würde es den Inhalt nicht dazu geben. Dann wäre ich vielleicht auch verzweifelt und würde mich an diesem Bild über Alleinerziehende festklammern. Aber ich habe halt festgestellt, dass das äußere Bild über Alleinerziehende nicht meinem inneren Bild entspricht. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich habe auch keine besonderen Fähigkeiten, nur weil ich Mutter geworden bin. Also im Sinne von, man wälzt ja immer so gern so viel auf Mütter ab, von wegen so, ja, das ist halt die Mutter, ne? Und das ist ja ganz logisch, dass die sich da jetzt drum kümmert, ja. Wo ich sagen muss, nee, ich habe jetzt keinen Speicherchip eingebaut bekommen, als ich Mutter wurde und habe jetzt irgendwie so ein paar andere Kräfte. Nee, ich bin immer noch ich, wie ich als Kind war oder wie ich als Jugendlicher war, so das Innenleben. Das bin immer noch ich und ich ist nicht plötzlich verändert oder so. Und eine Alleinerziehende ist immer noch so, wie sie vorher war. Ja, es sind ein paar neue Herausforderungen dazu gekommen, es sind ein paar neue Entscheidungen dazu gekommen. Es sind auch lebensumwälzende Dinge, die da jetzt passieren. Aber vielleicht waren das alles schon Baustellen, die vorher irgendwie auch schon um einen rum gekreist sind. Man konnte sie nur halt immer irgendwie wegschieben oder abwehren. Es müssen einfach neue Entscheidungen jetzt getroffen werden, wenn man alleinerziehend wird. Es wird nicht einfach schuggiwuggi so weiterlaufen, wie es die letzten Jahre gewesen ist. Es werden sich neue Bausteine zusammensetzen. Aber jetzt hat man auch die Chance, die große Chance, da selber aktiv mitzuwirken und es nicht einfach nur über sich ergehen lassen.
Ein sehr bestärkendes Gespräch. Ich würde sagen, ich bedanke mich jetzt bei dir.
Sehr gerne. Ich bedanke mich bei dir auch für dieses sehr gute Gespräch, das hoffentlich auch vielen Alleinerziehenden und vielleicht noch nicht Alleinerziehenden und Frauen und Müttern dieser Welt oder zumindest im deutschsprachigen Raum den Tag ein wenig spannender und aufschlussreicher gestaltet.
Und jetzt gehe ich hochmotiviert und mit einem Lächeln aus diesem bereichernden und humorvollen Gespräch. Danke, Silke, für so viele Anregungen, Tipps und deine persönliche Erfahrung. Ich hoffe, du bewegst weiter jede Menge und erreichst viele Frauen mit deiner Arbeit. Vielleicht konnte diese Folge euren Blick auf das Thema Alleinerziehendsein erweitern oder euch, wenn ihr wie wir selbst betroffen seid, bestärken. So oder so, geht es an und findet euren Weg hin zu einem guten Leben. Eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns zuhört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.